Guten Tag, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen zur heutigen Telefonkonferenz der Allianz SE anlässlich der Veröffentlichung des Geschäftsergebnisses im dritten Quartal 2014. Zu Ihrer Information, diese Konferenz wird aufgezeichnet. An dieser Stelle übergebe ich das Wort an Herrn Christian Groß.
Ja, guten Morgen auch von meiner Seite zur Präsentation der Quartalsergebnisse drittes Quartal 2014. Wie üblich zum dritten Quartal führt sie Dieter Wemmer durch die Zahlen.
Ja, vielen Dank, Herr Groß, und guten Morgen, meine Damen und Herren. Auch ein herzliches Willkommen von meiner Seite. Ich hoffe, Sie hatten alle Gelegenheit, die Präsentation zu öffnen, und es funktioniert auch technisch. Ich würde gerne mit der Seite 3 anfangen, die überschrieben ist mit Highlights im dritten Quartal. Ich glaube, die Punkte, die hier aufgeführt sind, beschreiben sehr gut die Change-Agenda des Unternehmens. In der Schadenunfallversicherung liegt unser Fokus auf den modularen Produkten, die insbesondere die Sparten außerhalb der Autoversicherung abdecken. In der Lebensversicherung ist es unser erhöhtes Produktangebot in der fondsgebundenen Versicherung oder auch in den Hybridprodukten, was in den USA Fixed Index Annuity heißt oder Perspektive in Deutschland. Im Asset Management ist es der Generationswechsel bei PIMCO, und ansonsten in Investment sehen Sie hier ein Beispiel für eine unserer neuesten Infrastruktur in Investments im englischen Markt. Im deutschen Markt soll es ja da demnächst auch mehr Opportunitäten für uns geben. Und Digitalisierung ist in allen unseren Bereichen sehr hoch auf der Agenda, und was wir hier eingeführt haben bei Allianz Deutschland ist eben ein Produkt, was jetzt erlaubt, dass die Kunden auch die Autoversicherung online kaufen können und selbst wählen können, ob es ein reines Online-Produkt ist oder ob sie teilweise den Service eines Agenten hinzuziehen wollen. Unsere angelsächsischen Töchter in England und Australien haben dieses Jahr alle Awards abgeräumt, die es in ihrem lokalen Markt zu gewinnen gab. Und damit blende ich schon über auf die Ergebnisse. 2,65 Milliarden Euro operativer Gewinn, leicht oberhalb der Erwartungen der Analysten, setzt, glaube ich, die Serie der sehr guten Ergebnisse der letzten Quartale nahtlos fort. Hauptträger der positiven Entwicklung diesmal ist das Schadenunfallsegment und die starke Diversifizierung unserer Gruppe mit den drei Segmenten erlaubt uns immer wieder, glaube ich, von einem guten Ergebnis zum nächsten fortzuschreiten. Damit werden wir auch unseren Ausblick für das Jahresende weiterhalten am oberen Ende unseres Ranges, die berühmten 10 Milliarden plus minus 500, also Richtung 10,5 Milliarden wäre dann der Ausblick 2014. Ich glaube, besonders bemerkenswert ist auch insgesamt das Wachstum. 14,3% internes Wachstum oder 14,5% nominales Wachstum am Vorabend des 125. Geburtstags zeigt eigentlich auch, dass eben auch ein matured Unternehmen mit einem großen Marktanteil immer noch sehr gut wachsen kann. Das Ganze können wir, wenn wir auf Seite 7 überblenden, tun, sehr entspannt mit einer sehr starken Bilanz. 58,2 Milliarden Shareholders Equity, das ist eine neue Rekordzahl auch für die Gruppe. Und unsere Solvenzzahlen sowie die klassische Solvenz wie auch die ökonomische Solvenz, die ja dann im nächsten Jahr in die geforderte Solvency II übergehen soll, sind weiterhin sehr stark und erlauben uns, alle unsere Wachstumsambitionen auch weiterhin umzusetzen. Wie ist es in den einzelnen Segmenten verlaufen? Seite 9. Das Schadenunfallsegment hat mit 4,7% internes Wachstum eine sehr starke organische Leistung gezeigt. Hier sind die Wachstumsträger unsere angelsächsischen Maklermärkte, aber auch die globalen Lines, also wie AGCS, Allianz Worldwide Partners und der Euler Hermes. Im externen Wachstum sticht Italien raus, aber das sollte keine Überraschung sein, denn die Akquisition des 1 Milliarden Agentenportfolios von der Unipol war ja Anfang des Jahres bekannt gegeben worden. Und der Beginn dieses Transfers war der 1. Juli, das heißt das dritte Quartal ist das erste Mal in den Büchern, sodass Italiens 9% Wachstum im Quartal zu 100% aus diesem externen Wachstum kommt. Wenn ich jetzt weiter auf die Gewinnentwicklung im Schadenunfallsegment eingehe, das Combined Ratio hat sich auf 93,5% verbessert. Ich glaube, das ist ein sehr starker Leistungsausweis, auch im Quervergleich mit unseren Wettbewerbern. Man kann natürlich sagen, ihr hattet keine einzige Naturkatastrophe in dem Quartal. Ist klar, dass es besser läuft. Dem stimme ich auch zu, dass wir sehr, sehr günstige Winde sozusagen im Quartal hatten und dass das sehr gut zur Verbesserung beigetragen hat. Wir haben aber weiterhin immer noch ein 2,6% positives Run-Off-Ergebnis, obwohl das auf den ersten Blick schwächer ist als letztes Jahr. Hier werde ich gleich nochmal was sagen zu unseren Restrukturierungsbemühungen bei Fireman's Fund und wie es um den Fund dann in Zukunft aussieht. Das können wir eigentlich dann direkt auf der nächsten Seite uns ansehen. Wer sind die Hauptbeitragenden zum operativen Gewinn? Deutschland steht jetzt wieder ganz vorne. Schadenkostenquote bei 90,3%. Sie erinnern sich vielleicht, dass wir für dieses Jahr dieses Ziel der 95% für Deutschland hatten. Also da liegen wir sehr gut auf Kurs. Und Deutschland hatte auch ein Ziel in der Kostenquote. Auch da liegen wir leicht besser. Neben der operativen Verbesserung hatte natürlich Deutschland letztes Jahr das Jahr mit den vielen Naturkatastrophen. Da gab es die große Überflutung und dann verschiedene Sommerstürme, die dieses Jahr nicht stattgefunden haben. Ganz erfreulich ist die Entwicklung in Frankreich. Das ist das beste Ergebnis in der Schadenunfallsparte seit die AGF Teil der Allianzgruppe geworden ist. Und Italien haben wir uns inzwischen schon fast dran gewöhnt, dass wir da mit außerordentlich guten Ergebnissen brillieren können. Wachstum, wie ich eben schon erwähnt habe, neben Australien, UK, was wir hier besonders hervorheben, läuft sehr gut. Und wenn Sie Gelegenheit hatten, unseren Capital Market Day vom Juli sich im Detail anzusehen, haben wir uns in der UK wirklich eine sehr gute und qualifizierte Nischenposition erobert, die auch gutes Wachstum bei guten Gewinnmargen erlaubt. Die nächste Seite fasst nochmal ganz gut zusammen, wie wir unser Gesamtportfolio im Schadenunfallbereich steuern. Da sind unsere Kernmärkte mit der Schadenkostenquote unter 95%, die machen gut 2/3 des Gesamtportfolios aus. Das sind die hohen Gewinnquellen. Dafür ist das Wachstum hier etwas moderater. Dann haben wir die weltweiten Aktivitäten und auch die angelsächsischen Maklermärkte. Da ist vielleicht die Gewinnmarge immer noch gut, aber etwas schwächer. Dafür sind hier die Wachstumsopportunitäten deutlich höher. Und dann haben wir 9% unseres Portfolios, die wir in der Umstrukturierung sehen, wo halt durch geeignete Maßnahmen das Combined Ratio oder das Underwriting-Ergebnis zu positiv noch zu bewegen ist. Beim Fireman's Fund haben wir angekündigt, ja schon vor einigen Wochen, dass wir hier eine Integration des gewerblichen Geschäftes in die AGCS USA sehen. Da als Hintergrund, die AGCS USA schreibt ungefähr eine Milliarde Dollar gewerbliches Geschäft, der Fireman's Fund zurzeit gut 1,5 Milliarden Dollar. Und durch die Kombination der beiden glauben wir, dass wir im Marktauftritt auch mit einem One Allianz Brand uns im Brokermarkt da anders positionieren können, verlässliche große Kapazität unter dem Allianznamen zur Verfügung stellen, aber auch Effizienzgewinne erzielen, um das Geschäft dann in eine andere Profitabilität zu führen. Über Russland haben wir auch in den letzten Quartalen gesprochen. Da ist der Autoversicherungsmarkt mit einem staatlich vorgeschriebenen Tarif so unattraktiv, dass eigentlich nur das Schrumpfen des Geschäftes als Antwort übrig bleibt. Und das wird auch von uns zielgerichtet umgesetzt. Brasilien haben wir mit unserer IT-Plattform Probleme, über die ich auch schon in früheren Quartalen berichtet habe. Da sind wir, glaube ich, auf einem guten Weg, die Reparaturarbeiten bis zum Jahresende zu komplettieren und dann wieder an die Erfolge früherer Jahre uns anschließen zu können. Seite 17, ein kurzer Blick auf die Zinseinnahmen im Schadenunfallbereich. Dieses Quartal halten sich auch im Vergleich zum Vorjahr die Zinseinnahmen noch sehr gut. Allerdings wird der Wiederanlagezins, der auf 2,3% gefallen ist, sicher auch in Zukunft weiter in Europa unter Druck sein. In den USA mag sich die Zinskurve anders entwickeln. Wenn ich mir aber die Draghi-Announcements der letzten zwei Tage anschaue, der massive Aufkauf von Pfandbriefen, um das deutsche Wort zu benutzen, statt ABS. ABS ist eine etwas breitere Klasse als Pfandbriefe, aber bezeichnet halt immer festverzinsliche Anlagen, wo dahinter eben noch eine andere Garantie steht. Werden die Wiederanlagezinsen erheblich unter Druck kommen, wenn die EZB dann auch noch als großer Käufer von solchen Anlagenklassen in den Markt eintritt. Gut, jetzt nach einem sehr guten Ergebnis im Schadenunfallbereich, wie hat sich das Lebensgeschäft entwickelt? 25% Umsatzwachstum ist ein wirklich herausragendes Ergebnis für die Topline. Das setzt sich dann um für die ersten 9 Monate mit 13 Milliarden Euro Zuflüssen in Kundengeldern, aber da komme ich gleich nochmal genauer drauf. Wer hat jetzt zum Wachstum beigetragen? Deutschland 4% klingt jetzt erstmal nicht so viel, aber die Vorquartale hatten ein deutlich höheres Wachstum und dann muss man auch sehen, wie sich der gesamtdeutsche Markt entwickelt hat. Unser Neugeschäftsanteil ist auch im dritten Quartal 2014, so glauben wir, weiter gestiegen. Wir sollten jetzt irgendwo über 30% liegen. Das kann man natürlich jetzt so früh noch nicht genau sagen, da noch keine endgültigen Marktzahlen für das dritte Quartal vorliegen. Sehr hohes Wachstum weiterhin in den USA und Italien. USA reiten wir weiter auf der Erfolgskurve unseres Fixed Index Annuity Produktes, was wir im letzten November, Dezember eingeführt haben, und Italien ist ein erweitertes, oder wir nutzen besser das Verkaufspotenzial unseres Bankpartners Unicredito in Italien. Aber neben den Kernländern oder den westlichen Ländern entwickelt sich auch unser Geschäft in Asien sehr gut. Taiwan ist hier an erster Stelle zu nennen, wo auch der Bankvertriebskanal der Hauptbeitragende zum Wachstum ist. Und dann gibt es noch viele andere Märkte, die auch zu den Gesamtergebnis erfolgreich beitragen, aber ich würde jetzt eher nochmal einen Blick auf die Gesamtlebensportfolioentwicklung werfen. Wachstum im Neugeschäft jetzt auch mal über 2 Jahre gesehen, von 2012 bis 2014 und immer die 9-Monats-Zahlen. Sie sehen also, dass sich der Trend und unsere Strategie hier klar in eine Richtung bewegt. Und in allen Profitabilitätskennzahlen ist das Lebensgeschäft auch attraktiv. Und ein guter Maßstab für die Entwicklung des Lebensportfolios sind die Reserven des Geschäftes, die ja die Spargelder der Kunden reflektieren. Und über die 2 Jahre sind uns hier 55 Milliarden Euro zugeflossen, inklusive der Zinsen, die wir in der Zwischenzeit dafür erwirtschaftet haben. Ich glaube, dieses Geschäft ist wirklich in einer guten Verfassung. Dass die Zinserträge unter Druck sind, können auch wir nicht vermeiden. Aber ich glaube, dass bei uns die Kunden dann doch noch einen besseren Return bekommen als in vielen anderen vergleichbaren Investitionen, die ja dem gleichen Marktdruck ausgesetzt sind. Wie sieht das Ganze für den Aktionär aus? Seite 23, der operative Gewinn im Lebensgeschäft leicht höher als im Vorjahr, Erholung der in Investmentmarge, die war letztes Jahr negativ betroffen, weil wir da auf Fremdwährungen Abschreibungen vornehmen mussten, wobei Fremdwährungen werden eigentlich weder abgeschrieben noch zugeschrieben, sondern die Veränderung der Fremdwährung wird direkt als Gewinn oder Verlust im Quartal sozusagen immer aktuell gebucht. Und letztes Jahr waren die Emerging Markets währungsmäßig unter Druck, aber unsere Anleihen in Fremdwährung Emerging Markets sehen wir über einen längeren Zeitraum und da bleibt immer noch ein leichtes Plus aus den höheren Zinsen auch nach Abzug von Währungsverlusten übrig. Das sind eigentlich die Hauptbewegungen. Der starke Anstieg der Kosten, das ist zu 97% ist dieser Anstieg aus den höheren Abschlusskosten oder aufgrund der höheren Abschlusskosten bedingt. Das ist ganz klar, wenn man so ein starkes Neugeschäft hat und Wachstum, wie wir das ausgewiesen haben, sind das keine schlechten Kosten, sondern gute Kosten. Und das kann man dann auf der nächsten Seite sozusagen sehen, denn die New Business Marge, die haben sich die Lebensversicherer eben deshalb ausgedacht, weil sie eben nicht nur den Anfangsverlust eines Neugeschäftes bewertet, sondern auch alle zukünftigen Gewinne, die aus dieser Police kommen. Und das heißt dann, dass wir im Gesamtsegment Leben 2,4% New Business Marge, heißt, dass man über die gesamte Laufzeit einer Lebenspolice auf Barwertbasis 2,4% der gezahlten Kundenprämie verdienen kann. Gut, gehen wir jetzt nochmal zum Abschluss des Lebensgeschäftes auf die Investmentmarge, eben ein wichtiger Maßstab. Was können wir dem Kunden zahlen? Wie sicher ist es, dass wir die Garantien erfüllen können? Und wir haben gegenüber dem Vorjahr 9 Basispunkte in der laufenden Verzinsung fürs Quartal verloren. Dieses Quartal waren das 94 Basispunkte. Das heißt, wenn Sie das auf den Jahreszins hoch multiplizieren wollen, dann sind das so knapp 3,8% Jahreszins. Das vergleicht sich, glaube ich, mit jedem Produkt im Bankensektor zurzeit sehr, sehr gut. Und wir erzielen dann natürlich auch durch aktives Management noch weitere Zinserträge, sodass wir für das ganze Quartal auf 119 Basispunkte kommen. Das wäre also aufs Jahr umgerechnet knapp 4,8%. Und damit bezahlen wir unsere Garantien, die knapp 2,4% gemittelt über den ganzen Bestand liegen. Und dann gehen noch weitere 1,6% im Durchschnitt als Gewinnbeteiligung an die Kunden, also 4% im Total. Ich glaube, das ist eine sehr gute Verteilung. Für den Aktionär bleiben dann aufs Jahr gerechnet ziemlich genau 75 oder knapp 80 Basispunkte übrig. In diesem Quartal waren es 19 Basispunkte. Und das zeigt, dass wir, glaube ich, hier eine gute Balance gefunden haben zwischen guten Returns für den Kunden und auch noch Sicherheit für den Aktionär. Blenden wir jetzt über zum Asset Management Geschäft. Vielleicht auf den ersten Blick verblüffend. Unsere Assets under Management sind auf 1.872 Milliarden Euro gestiegen. Das sind 3% mehr als zum Halbjahr. Hier hat der stärker werdende Dollar sehr stark beigetragen und ich glaube beim Monatsende waren es so um die 1,26, 1,27 im Kurs. Wenn man die Entwicklung des Dollars schaut, wird er sicher auch noch in den nächsten Quartalen eher weiter unsere Zahlen als Euro bilanzierendes Unternehmen stärken. PIMCO hatte im Quartal 49 Milliarden Euro Nettoabflüsse. Davon sind knapp 30 Milliarden Euro in den letzten 4 Tagen passiert, also seit Bill Gross das Unternehmen verlassen hat. Es hat also einen erheblichen Effekt auf das Unternehmen gehabt, aber wir haben damit gerechnet und die Abflüsse liegen auch jetzt im Oktober im Rahmen der Erwartungen. PIMCOs Performance, und das ist das, was beim Asset Manager vorwiegend zählt für die zukünftige Entwicklung, die 3-Jahres-Performance zeigt 93% Outperformance über alle Funds gerechnet. Der Total Return Fund ist sicher in der totalen Performance über die 3 Jahre eher einer der schwächeren Fonds inzwischen. Und ich glaube, dass PIMCO für die nächste Phase ihrer strategischen Entwicklung wohl gerüstet ist. Wenn wir jetzt auf die Revenues, die Einnahmen und Gebühren im Asset Management Geschäft schauen, da die Assets under Management sich nicht viel bewegt haben, sind auch die Gebühreneinnahmen nur um 2,6% gegenüber dem Vorjahr gefallen. Bei PIMCO 6% gefallen. Allianz Global Investors hat sich prächtig entwickelt. Die Strategie der Integration der früheren Boutiquen zu einem starken Asset Manager unter einem Brand zahlt sich jetzt aus. 10% Wachstum in den Umsätzen sind ein sehr schönes Ergebnis im jetzigen Umfeld. Und wenn wir auf Seite 33 schauen, auch der Gewinnbeitrag von Allianz Global Investors ist mit 110 Millionen Euro erstmalig über der 100-Millionen-Marke für ein Quartal. Und damit ist Allianz Global Investors, die immer noch recht klein im Vergleich zu PIMCO aussehen, aber im Asset Management, in der Asset Management-Industrie ist 110 Millionen Profit in einem Quartal schon in sich selbst einer der größeren Asset Manager. PIMCO mit 600 Millionen Euro ist immer noch ein sehr, sehr hohes Ergebnis und wir liegen im Asset Management Sektor insgesamt exakt auf dem Mittelpunkt unseres Outlooks, den wir im Februar 2014 für das ganze Jahr gestellt haben. Also entwickelt sich unser Asset Management, glaube ich, insgesamt so, wie wir uns das vorgestellt haben. Und ich glaube, wir sind hier gut gerüstet für zukünftige Entwicklungen. Lassen Sie mich jetzt noch zusammenfassen. Dann gibt es immer noch das Corporate Segment. Darin enthalten ist sind die Kosten der Zentrale und verschiedene kleinere Geschäfte, die eben konzernweit gemanagt werden. 248 Millionen Euro Verlust ist das normale zu erwartende Ergebnis. Hier sind ja auch unsere ganzen IT-Investments drin enthalten, die wir für unsere weltweiten IT-Verbesserungen gruppenweit zur Verfügung stellen. Auf Seite 37 jetzt noch die Zusammenfassung, wie kommt man vom operativen Ergebnis auf den Reingewinn für den Aktionär. Wir liegen mit 2,65 Milliarden, wie schon am Anfang gesagt, gut 100 Millionen Euro höher als letztes Jahr. Wir haben etwas mehr realisierte Gewinne dieses Jahr im Vergleich zum Vorjahr und auch weniger Abschreibungen. Und das gibt dann insgesamt ein gestiegenes Einkommen vor Steuern. Wir haben hier eine zusätzliche Komplexität in unserer Gewinn- und Verlustrechnung. Das ist bei Versicherungsunternehmen, endet jede Geschichte immer mit einer Ausnahme in der Gewinn- und Verlustrechnung. Wir haben für unsere Kunden in Stuttgart beim BFH ein Urteil erstritten über die steuerliche Anerkennung von realisierten Verlusten aus dem Jahr 2003. Die deutschen Justizmühlen mahlen halt manchmal langsam, aber dafür sehr gewissenhaft. Und unseren Kunden fließen in Stuttgart 158 Millionen Euro als zusätzliche zukünftige Gewinnbeteiligung zu. Das ist hier unter diesem unschönen Titel Reklassifizierung von steuerlichen Zuflüssen. Darum mussten wir das jetzt etwas kompliziert verbuchen. Es sieht aus wie eine reduzierte Einkommensteuer, ist aber keine reduzierte Einkommensteuer, sondern es ist einfach, dass dieser Steuerertrag, den wir vor Gericht erstritten haben, den Kunden in Stuttgart zufließt. Damit ist der ausgewiesene Steuersatz von 27% auch eigentlich nicht 27%, sondern wir zahlen weiterhin 32% Steuern, weil hier dieser Steuervorteil nicht an den Aktionär geht, sondern an den Kunden in Stuttgart. Aber die IFRS-Regeln und Ausweispflichten bringen uns dazu, das eben so darzustellen, wie wir das hier dargestellt haben. Ich muss mich für diese Komplexität entschuldigen. In der Zusammenfassung. Sehr, sehr gutes Wachstum in der Topline, plus 14,5%. Operativer Gewinn fürs Quartal 5% höher, Reingewinn 11% höher. Weiterhin sehr starke Kapitalposition. Outlook fürs Jahresende bestätigt. Damit stellt sich die Frage, was macht das Unternehmen mit dem Gewinn? Und das hat Vorstand und Aufsichtsrat motiviert, eine neue Dividendenpolitik bekannt zu geben. Und damit komme ich zur letzten Seite der Präsentation. Wir haben gestern Abend bekannt gegeben, dass wir zukünftig ab dem Geschäftsjahr 2014 unsere Auszahlungsquote für die Dividende von 40% auf 50% anheben. Wir haben auch nochmal bestätigt, was eigentlich schon die gängige Praxis des Unternehmens war, dass wir die Dividende des Vorjahrs immer mindestens festhalten und nicht absenken wollen. Natürlich muss man als vorsichtiger Versicherer auch auf Schutzmechanismen einbauen. Ab 1. Januar 2016 gilt ja die Solvency II als verpflichtende Solvenzquote und mit unserem ökonomischen Kapital haben wir das ja auch schon versucht vorwegzunehmen. Die Dividendenpolitik ist also abhängig davon, dass unsere Solvenz weiterhin oberhalb von 160% ist. Das ist also bei einem Startpunkt von über 200% sollte das jetzt nicht so schwierig sein. Und wir haben auch noch als letzten Punkt festgelegt, dass wir jedes Jahr 20% unseres Reingewinns für Akquisitionen verwenden wollen. Und über 3 Jahre werden wir dann immer nachrechnen, haben wir interessante Akquisitionen, wie dieses Jahr die Unipol-Akquisition, erreichen können. Und wenn nicht, würden wir nach 3 Jahren das ungenutzte M&A-Budget dann in geeigneter Form an die Aktionäre zurückzahlen. Und damit würde ich jetzt hier stoppen und freue mich auf Ihre Fragen.
Vielen Dank. Meine Damen und Herren, falls Sie nun eine Frage stellen möchten, drücken Sie bitte die Stern-Taste und die Ziffer 1 auf Ihrem Telefon. Stellen Sie bitte sicher, dass Ihre Stummtaste deaktiviert ist, damit Ihr Signal unsere Geräte erreichen kann. Und falls Sie feststellen, dass Ihre Frage bereits beantwortet wurde, können Sie diese zurückziehen, indem Sie Stern 2 drücken. Dann kommen wir zur ersten Frage für heute. Und da haben wir Michael Flemig von der Börsenzeitung. Bitte sehr.
Ja, guten Morgen, Herr Wemmer, Herr Groß, Michael Flemig, Börsenzeitung. Ich hätte 3 Fragen. Erstens zur Dividende, zweitens zur Schadenquote, drittens zu Fireman's Fund. Zur Dividende, diese neue Politik hat im Timing und in der Höhe so ein bisschen überrascht. Das letzte Mal, als sich die Allianz einen mehrjährigen Ausblick zugetraut hat, damals auf den Gewinn bezogen, kam dann Finanzkrise. Das soll jetzt kein Minitekel sein, aber trotzdem die Frage, was liegt eigentlich dieser mehrjährigen Aussage zugrunde, den Schutzmechanismen zum Trotz? Ist es die Analyse, die Krise ist vorbei? Oder ist es mehr die Analyse, die Allianz ist mittlerweile so groß und stark, dass es sich leisten kann, nicht mehr so stark zu wachsen, selbst wenn man 20% für externes Wachstum und 20% für internes Wachstum noch einplant? Die zweite Frage zur Schadenquote. Die Combined Ratio ist ja ausgezeichnet. Die Schadenquote an sich ist leicht höher, als auch die Analysten erwartet haben. Ist das ein vorübergehendes Phänomen? Sobald USA, Russland und Brasilien beseitigt sind, wird es weiter sinken? Oder wie sehen Sie das? Dritte Frage zu Fireman's Fund. Da steht die Zukunft des Privatkundengeschäfts noch aus. Sind da außerordentliche Effekte absehbar in den nächsten Quartalen in der Gewinn- und Verlustrechnung? Danke.
Ja, vielen Dank, Herr Flemig. Wie immer, 3 anspruchsvolle Fragen. Die Dividende, ich glaube, eine Dividendenpolitik, wenn man da ein Announcement über eine Änderung macht, das muss eigentlich immer mehrjährig sein. Eine Dividendenpolitik zu formulieren für ein Jahr würde ja kaum den Titel Dividendenpolitik rechtfertigen. Dann ist das eine ad hoc opportunistische Entscheidung. Ich glaube, dass das Kapitalmanagement in einem Finanzkonzern ist gerade, wenn man im langfristigen Geschäft tätig ist, immer ein langfristiger Managementauftrag. Und daher ist, glaube ich, die Mehrjährigkeit gerechtfertigt. Ist unser Wachstum in irgendeiner Weise dadurch beeinträchtigt, weil wir so viel auszahlen? Ich würde sagen, dass unsere Solvenzposition im Moment doch auf einem Niveau ist, dass organisches Wachstum für uns grundsätzlich finanzierbar ist. Und wenn man risikotechnisch 3-4% weltweit wächst, wäre das ein glaube ich, sehr, sehr gutes Durchschnittswachstum für die Gruppe. Und das ist eigentlich durch unsere Dividendenpolitik sehr gut abgedeckt. Schadenquote leicht höher, haben Sie sehr gut beobachtet. Wir liegen in dieser sogenannten Basisschadenquote oder in Englisch Attritional Loss Ratio 1,3 Prozentpunkte höher als letztes Jahr. Wir haben hier 2 Effekte. Wir haben 0,5 Prozentpunkt mehr Großschäden als im Vorjahreszeitraum. Und zum anderen ist es in der Tat Brasilien, Russland und ein bisschen Fireman's Fund, die zu der erhöhten Schadenquote beitragen und eigentlich überdecken, dass mehr als 90% unseres Portfolios dieses Jahr besser verlaufen als letztes Jahr. Und ich denke, dass wir auch mit den gezielten Maßnahmen bei diesen 3 Ländern das auch wieder fürs nächste Jahr ausgleichen können. Über das Privatgeschäft beim Fireman's Fund bleibt die Aussage im Moment noch weiterhin privat. Wir können da noch nicht sagen, wie die Strategie sich weiterentwickelt, aber alle strategischen Optionen stehen auf dem Prüfstand und ich denke, dass es da auch dann weitere Updates geben wird zum Jahresende.
Erlauben Sie eine Nachfrage?
Ja.
Sind denn in diesen Optionen, in den verschiedenen Optionen auch außerordentliche Effekte in der Gewinn- und Verlustrechnung möglich oder ist es ausgeschlossen?
Meinen Sie, dass das Geld kostet oder Geld bringt?
Dass es Geld kostet, meine ich.
Dass es Geld kostet, glaube ich, weniger.
Okay, gut. Herzlichen Dank.
Dann kommen wir zur nächsten Frage von Oliver Süß von Bloomberg.
Guten Morgen. Ich wollte noch fragen, ob Sie zu dem Thema Mittelabflüsse bei PIMCO im Oktober was sagen können. Da gab es bisher nur die Zahlen zu dem Total Return Fund. Das wäre noch interessant. Außerdem in dem Chart auf Seite 40, wo Sie so zeigen, wie jetzt die zukünftige Dividendenauszahlung sich aufteilt, ist jetzt noch so eine Position 10% Puffer drin. Können Sie da noch ein bisschen was sagen, was das genau ist? Und ob dieses Thema Shift of Investment to Real Assets, was vorher 20% ausgemacht hat und jetzt weg ist, damit erledigt ist? Dritte und letzte Frage im Geschäftsbericht. Steht, dass im vierten Quartal bei PIMCO ein neues Bonusprogramm eingeführt werden soll, um die Mitarbeiter zu halten und die Performance zu garantieren. Können Sie da noch ein bisschen mehr Details sagen? Für welche Mitarbeiter bei PIMCO wird dieses Bonusprogramm gelten? Was sind die Kriterien, nach denen diese Boni dann gezahlt werden? Ja, das war's. Dankeschön.
Gut. Ja, vielen Dank, Herr Süß. Also PIMCO im Oktober, ich glaube, Sie haben alle gesehen, dass der Total Return Fund im Oktober mit knapp 28 Milliarden Dollar, also sagen wir zwischen 21 und 22 Milliarden Euro nette Abflüsse zu verzeichnen hatte, wobei diese Outflows hauptsächlich in den ersten Handelstagen des Oktobers waren. Und dann haben Sie sicher vielleicht auch noch gesehen, dass es Zahlen gibt über die anderen Mutual Fund Abflüsse, die waren über alle anderen Mutual Funds zusammen, war es etwas weniger als die Abflüsse vom Total Return Fund. Und insgesamt kann man sagen, dass 80% aller Abflüsse im Oktober waren in den USA, 20% waren in Europa, Asien. Im Vergleich dazu, im Bestand machen Europa und Asien 30% aus und die USA nur 70%. Wir können auch weiter analysieren, dass rund 70% der Abflüsse haben Fonds betroffen, die von Bill Gross vorher gemanagt worden sind. Das gibt so ungefähr das Bild. Und wie schon gesagt, wichtig ist, dass ein Asset Manager hervorragenden Service liefert und eine tolle Performance. Und mit 93% Outperformance über die 3 Jahre liegen wir da, glaube ich, sehr, sehr gut. Wenn ich jetzt zu der Frage nach den auf dem Dividenden-Chart komme, der 10% Puffer ist ganz einfach dafür da, wenn man langfristig einen nicht schrumpfende Dividende verspricht, muss man natürlich auch mal Jahre abdecken können, wo das Nettoeinkommen vielleicht nicht gewachsen ist, sondern sogar mal geschrumpft ist. Das ist, wenn man im Finanzmarkt ausgesetzt ist, ja nichts Überraschendes. Und dann muss man halt jedes Jahr auch ein bisschen Geld zur Seite zu legen, um diese Jahre dann wieder ausgleichen zu können. Das ist daher gedacht. Wie ist das mit dem stärkeren Investment in reale Kapitalanlagen? Ich glaube, diese Risikoabdeckung können wir aus der Substanz tragen. Dafür brauchen wir nicht das laufende Reineinkommen, weil wir in der Solvenz sehr gut sind. Und wir haben ja auch mit dem Produktperspektive in Deutschland sehr explizit die Strategie, Kapitalverbrauch von der langfristigen Garantie umzulagern in riskantere Investments. Und wenn man so eine Strategie fährt, dann braucht man eigentlich kein zusätzliches Budget dafür. Und das ist genau, wie wir halt die Solvency II-Regeln auch spielen wollen. Mehr für den Kunden zu tun und nicht mit Garantien, die eigentlich in dem jetzigen Zinsumfeld dem Kunden sowieso weniger bringen. Denn einem Kunden jetzt für 40 Jahre 1,2% zu garantieren, kostet zwar kapitalmäßig viel, aber wird den Kunden nach 30 Jahren vielleicht nicht erfreuen. Also ist Perspektive genau die richtige Antwort, wie wir das spielen und die uns auch erlauben, mehr Risikokapital in reale Anlagen zu investieren. Die letzte Frage war das PIMCO-Bonusprogramm. Also die Leute, die wir mit dem Bonusprogramm berücksichtigen wollen, sind alle die, die nicht am Gewinnpool teilnehmen. Das ist also die immer noch Senior Portfolio Manager, aber die unterhalb der Klasse der Managing Directors sind. Und ich glaube, es ist sehr wichtig, dass wir und unsere Teams für den Kundenservice und die Investment Performance zusammenhalten. Und das zeigt sich auch an den Personalbewegungen des Oktobers. Wir haben keinen einzigen Portfolio Manager seit dem Weggang von Bill Gross verloren. Und Sie haben ja sicher vielleicht auch den Medienmitteilungen entnommen, dass wir weitere Senior-Leute gewinnen konnten, teilweise Leute, die zurückgekehrt sind, aber auch an andere sehr, sehr bekannte Personen im Fixed-Income-Bereich, die uns zu uns gestoßen sind. Also PIMCO wird auch in Zukunft ein Household-Name im amerikanischen Asset Management bleiben.
Vom Wall Street Journal haben wir Isabel Gomez in der Leitung. Bitte sehr.
Schönen guten Morgen. Ich habe auch zwei Fragen. Erstmal eine Verständnisfrage und zwar, was genau ist denn der Reingewinn bei Ihnen? Ist das der Bilanzgewinn? Sie hatten das vorhin im Zusammenhang mit Akquisitionen erwähnt, dass 20% des Reingewinns dafür verwendet werden können. Und die zweite Frage zu Ihren Investitionsvorhaben in Infrastruktur. Da gab es ja gestern von Herrn Schäuble die Aussage, dass er auch ein bisschen Geld für Investitionen in Infrastruktur übrig hat. Und da würde ich von Ihnen gerne wissen, ob das für Sie so ein bisschen der Einstieg von staatlicher Seite in schuldenfinanzierte Investitionsprogramme ist und ob damit auch die Idee, die hinter der Sie ja auch standen, von öffentlich-privaten Partnerschaften bei Infrastrukturinvestitionen so ein bisschen droht zu begraben. Danke.
Ja, vielen Dank, Frau Gomez. Reingewinn ist eigentlich eine sehr, sehr saloppe Formulierung, wo meine Kollegen wahrscheinlich schon drüber den Kopf geschüttelt haben. Also es geht um das Nettoeinkommen für den Aktionär nach Abzug der Minderheitsanteile. Nur das können wir ja für die Dividende verwenden. Wir haben ja in einzelnen Tochterunternehmen Minderheitsbeteiligungen, wie zum Beispiel beim Euler Hermes und auch noch anderen. Und das ist das ist, glaube ich, hier als Quartalsüberschuss ausgewiesen. Das ist das korrekte deutsche Wort.
Okay, alles klar.
Shareholders Net Income wäre das Wort, was mir geläufiger ist.
Okay.
Die Infrastruktur, das ist eine sehr interessante Entwicklung in Deutschland. Und in der Tat wäre es schön, wenn auch Deutschland stärker den Einstieg in die Public-Private Partnerships suchen würde. Das ist ja ein Thema, was in England schon eine vieljährige Tradition hat. Und wir haben ja auch im dritten Quartal mit diesem Investment in Porterbrook uns an so einer Public-Private Partnership in England beteiligt. Das ist sozusagen ein Geschäft, was aus der Privatisierung des Eisenbahnbetriebes in England entstanden ist. Und da sind eben die Züge und Waggons sind in verschiedene Gesellschaften eingebracht worden. Und wir haben uns dann jetzt an einer dieser Züge- und Waggongesellschaften beteiligt, was dann in Englisch so schön Rolling Stock heißt. Aber das wäre prima, wenn das auch sich in Deutschland in diese Richtung entwickeln würde. Und wenn die Rahmenbedingungen dann stimmen, würden wir uns sicher auch investmentmäßig daran gerne beteiligen.
Also Sie, aus Ihrer Antwort schließe ich jetzt, dass Sie nicht befürchten, dass dadurch, dass Herr Schäuble gestern dieses Milliardeninvestitionsprogramm angekündigt hat, er sozusagen auf den privaten Teil beim Wort privat-öffentlich Partnerschaften verzichten würde?
So haben wir diese Veröffentlichung nicht interpretiert.
Okay.
Ich glaube auch, dass der Investitionsbedarf in Deutschland so hoch ist, dass 10 Milliarden ist sicher ein guter Anfang, aber ich glaube nicht, dass man damit alle dringenden Probleme abdecken kann.
Alles klar, danke.
Unsere nächste Frage kommt von Herbert Fromme von der Süddeutschen Zeitung.
Ja, guten Morgen. Ich würde gerne wissen, wenn man das mit der höheren Dividende, da fragt man erstmal, habt ihr das nötig? Also warum jetzt? Ist das ein Aktienkursstützungsprogramm? Soll die Aktie attraktiver werden? Sie hatten ja einige heftige Achterbahnfahrten in letzter Zeit. Das Zweite ist, Krise in Europa, EZB-Politik und vor allem Ihr großes Engagement in Italien. Ist das alles vorbei? Sind da keine Risiken mehr? Glauben Sie, dass die Krise für Sie da beendet ist? Meine dritte Frage, Sie hatten vorhin die Zahlen genannt, 4% Lebensversicherung für die Kunden, 0,8% für den Aktionär. Habe ich das richtig verstanden? Die 4% sind nach Kosten und bei den Kosten ist es so, dass Sie aber auch noch an dem Asset Management und an den Kosten selber verdienen, oder muss ich das anders interpretieren? Das letzte schließlich, es gibt immer wieder Marktgerüchte, dass Sie die Oldenburgische Landesbank verkaufen wollen. Sind Sie da irgendwie näher oder steht die überhaupt zum Verkauf?
Ja, vielen Dank für die Fragen, Herr Fromme. Höhere Dividende, warum jetzt? Ich glaube, das war eine offene Frage des Investoren- und Aktienmarktes an die Allianz der letzten Jahre. Und der Dialog über höhere Dividende und eine etwas aktivere Capital Management Politik ist jetzt schon viele Jahre alt. Wir hatten im Februar auf der Bilanzjahrespressekonferenz haben wir darüber gesprochen, haben wir gesagt, dass wir dieses Jahr das Problem lösen werden. Wir haben am 7. Juli an einem Investor-Treffen, einem Capital Markets Day, das Thema schon konkretisiert und haben uns da auch fest verpflichtet, vor Jahresende mit einem Vorschlag zu kommen. Wir hätten das sicher noch auch ein paar Wochen bis zum Jahresende rausschieben können, aber eigentlich ist es vernünftig, das mit dem dritten Quartal zu kombinieren. Haben wir eine höhere Dividende nötig? Nötig aus Unternehmenssicht vielleicht nicht, aber man ist ja auch verpflichtet, dem Aktionär darzulegen, was wir mit dem Reingewinn machen. Und ich glaube, das haben wir auf der Seite dargestellt, wie wir die 100% des Nettogewinns dann auch für die verschiedenen Aktivitäten allozieren. Und ich glaube, das ist eine sehr faire und ausgewogene Mischung. Und es ist natürlich auch das Selbstvertrauen des Vorstandes in die Zukunft des Unternehmens. Und Sie haben gefragt...
Nicht sondern Bete an die Kapitalmärkte.
Also das wird vom gesamten Vorstand getragen und ist auch vom Aufsichtsrat so abgezeichnet worden. Insofern ist das, glaube ich, von allen Beteiligten wird genau das gesehen, dass das Unternehmen sehr gut positioniert ist, dass wir eine sehr gute Balance haben zwischen den drei Segmenten. Und die Diversifizierung zwischen den drei Segmenten hat, glaube ich, die letzten Jahre gut funktioniert, hat sich sehr krisenrobust erwiesen. Ist die Krise in Europa vorbei? Ich glaube, da wissen wir alle, dass Europa weiter Hausaufgaben machen muss. Und es ist sehr schön, dass Herr Draghi weiter mit Financial Engineering Europa unterstützt. Aber das wirtschaftliche Wachstum muss in jedem Land initiiert werden. Und da wird zentrales Financial Engineering wird den einzelnen Regierungen die Arbeit nicht abnehmen. Und ob die Krise in Europa vorbei ist, wird sich dann zeigen, wenn die einzelnen Regierungen ihre Hausaufgaben gemacht haben. Die letzte Frage, wie Sie wissen, Herr Fromme, ist auch die Oldenburgische Landesbank eins der Unternehmen, wo wir Minderheitsanteile haben. Und diese Minderheitsanteile sind börsennotiert. Deswegen werde ich sicher nie irgendwas über ein börsennotiertes Tochterunternehmen hier in diesem Conference Call sagen.
Auch noch eine Frage, 0,8.
Ah ja, die an den Kosten nach dem deutschen System ist der Kunde ja auch nochmal an den Gewinnen beteiligt. Wir haben hier eigentlich nur die eine Gewinnquelle Investmentmarge dargestellt, weil das weltweit natürlich die wichtigere Rechnung ist. Und das ist ja hier für unser Gesamtportfolio und nicht für Deutschland alleine so gerechnet. In Deutschland gibt es ja auch nochmal die Aufteilung 50-50 der Kostengewinne. Und auch bei der Allianz Leben gibt es einen Kostengewinn und keinen Kostenverlust. Und an den Sterblichkeitsgewinnen ist ja mit der Gesetzesänderung, die vor wenigen Wochen in Kraft getreten ist, der Anteil des Kunden nochmal deutlich erhöht worden, sodass der Kunde neben der Zinsmarge auch noch die anderen Gewinnquellen hat.
Dann kommen wir zur nächsten Frage von Ulrike Dauer vom Wall Street Journal. Bitte sehr.
Guten Morgen allerseits. Die meisten sind leider schon oder Gott sei Dank schon beantwortet. Vielleicht eine noch nachgeschoben, die Aktienquote im Konzern, im Portfolio, wie hoch ist die aktuell? Haben Sie die jetzt im Quartal erhöht? Ich habe leider da auf die Stelle nichts in den Unterlagen gefunden. Danke erstmal.
Die Aktienquote ist leicht höher mit 7%. Das ist natürlich auch dank positiver Entwicklung der Aktienmärkte. 30.09. waren die Aktienmärkte ja noch vor ihrer Mini-Krise. Ich vermute, dass es Ende Oktober dann vielleicht ein Hauch schwächer ist, weil der DAX Ende Oktober unterhalb Ende September liegt. Aber zum Jahresende, denke ich, sind die 7% plus minus auch eine vernünftige Zahl. Es hat sich ja in den letzten Wochen, gab es ja die ein oder andere Kaufoption für die langfristig orientierten Investoren.
Danke. Und was war im Vorquartal nochmal? Was war da ungefähr da die Quote? Ende des zweiten Quartals?
Vielleicht ein knappes Prozent weniger, aber nicht weit von der 7 entfernt.
Okay, Dankeschön.
Unsere nächste Frage kommt von Kerstin Leitl vom Handelsblatt. Bitte sehr.
Guten Morgen. Ich habe noch ein paar kurze Nachfragen zum Thema PIMCO und zur Dividendenpolitik. PIMCO stand ja immer wieder mit den Abflüssen jetzt im Fokus. Wurde auch immer diskutiert, ob Sie alle Maßnahmen ergriffen haben, um PIMCO wieder auf den rechten Weg zu bringen. Sie haben ja schon Veränderungen vorgenommen. Jetzt meine Frage, sind Sie der Meinung, dass Sie da alle notwendigen Maßnahmen ergriffen haben? Die zweite Frage ist, anhand welcher Zahlen würden Sie sagen oder Eckdaten, dass PIMCO jetzt wieder in die Spur gekommen ist? Auf welche Zahlen schauen Sie da? Und denken Sie vielleicht, dass PIMCO sich bis zur Hauptversammlung schon wieder berappelt haben wird? Ob die Performance da wieder besser geworden ist, beziehungsweise die Abflüsse gestoppt wurden? Und dann noch eine letzte Frage zum Thema Dividende, Ausschüttung. Sind Sie der Meinung, dass es zu wenig Akquisitionsmöglichkeiten gibt? In welchem Bereich wären Sie interessiert zu akquirieren? Danke.
Gut. Ja, vielen Dank, Frau Leitl. Ich glaube, wir haben alle Maßnahmen ergriffen bei PIMCO, denn es gibt das Hauptthema ist Performance und Kundenservice. Wir haben, wie ich gesagt habe, ja keinerlei Veränderungen bei unseren Portfolio-Teams und Kundenteams. Das heißt, die Kunden können mit der gleichen Servicequalität und Orientierung Richtung Performance rechnen wie vorher. 93% Outperformance über 3 Jahre gemessen ist für viele Fondsmanager eine Traumzahl. Und solange PIMCO mit hohen Performance-Zahlen aufwartet, sind wir eigentlich zuversichtlich, dass nach dieser Transition Period jetzt sich die Performance wieder erholen wird. Bis zur Hauptversammlung sollte sich viel geklärt haben. Und welche Eckdaten schauen wir uns dabei an? Ja klar, spielen die Zuflüsse, Abflüsse ist die erste Kennzahl, auf die wir schauen, und dann die Performance. Ist die Dividendenpolitik jetzt ein Maßstab, dass es zu wenig zu kaufen gibt? Sicher ist das Kaufen im Moment etwas schwieriger geworden, wenn Sie die bekannt gegebenen Transaktionen der letzten Monate sich anschauen, hat es sich sicher von einem Käufer zu einem Verkäufermarkt gedreht. Die Preise, die die Verkäufer erzielt haben, sind fantastisch für die Verkäufer, aber uninteressant für die Käufer. Insofern ist es bei den kleineren und mittleren Akquisitionen sicher nicht einfacher geworden. Ich würde aber unser schmales Akquisitionsbudget jetzt nicht so sehen, dass damit grundsätzlich andere Akquisitionen ausgeschlossen sind. Wenn es irgendeine wirklich attraktive Akquisition gibt und die ist nicht durch das Budget gedeckt, dann muss man halt das über den Finanzmarkt direkt finanzieren, und das sorgt eigentlich bei Akquisitionen immer für die vernünftige Disziplin, weil dann muss man den Business Case auch im letzten Detail allen erläutern und die Zustimmung der Investoren finden, und das ist immer der beste Startpunkt für eine gute Akquisition.
Bevor wir zur nächsten Frage übergehen, nochmal zur Erinnerung, um eine Frage zu stellen, drücken Sie bitte *1 auf Ihrer Telefontastatur. Dann kommen wir zu Alexander Hübner von Reuters. Bitte sehr.
Ja, guten Tag, Herr Wemmer. Ich hätte auch noch ein paar Fragen. Die eine: bei PIMCO ist mir aufgefallen, dass die Personalkosten deutlich zurückgegangen sind. Da steht irgendwas von -8%. Da würde mich jetzt interessieren, ist das allein das Gehalt von Herrn Gross, oder was steht da dahinter? Die zweite Frage zur Dividendenpolitik, die hängt ja am Nettogewinn. Können Sie uns da mal sagen, ob sich der in diesem Jahr zum Beispiel analog dann zum operativen Gewinn entwickeln dürfte? Ich hatte irgendwo mal noch eine Aufzeichnung, dass Sie erwarten, dass der ungefähr stabil bleibt, auch wenn der operative Gewinn nach oben geht. Und dann nochmal zur Dividendenpolitik anknüpfen, dann die Frage von der Kollegin von vorhin. Dieses Budget, was Sie bisher für Zukäufe hatten, hatten Sie das eigentlich so in der Vergangenheit, in den letzten Jahren immer ausgeschöpft, oder ist da eigentlich regelmäßig was übrig geblieben, was Sie dann ins Eigenkapital getan haben?
Gut, ja, vielen Dank, Herr Hübner. Die Personalkosten bei PIMCO sind grundsätzlich variabel, weil wir ja einen sozusagen Rohgewinn bei PIMCO ermitteln und der Rohgewinn dann aufgeteilt wird zwischen der variablen Vergütung der Managing Directors und dem Aktionär. Insofern ist, wenn der Gewinn fällt, sinken die Personalkosten automatisch mit. Das ist, wie man das so schön in Englisch sagt, Alignment of Interest. Und das ist die Haupterklärung. Beim Nettogewinn der Gruppe liegen wir zurzeit über die 9 Monate 5,5% höher als letztes Jahr. Jetzt im dritten Quartal sind wir 11% gewachsen. Also, denn auch wenn wir keinerlei sozusagen Ergebnisforecaster zum Jahresende machen, kann man sich ja, glaube ich, relativ einfach überlegen, dass das jetzt nicht so viel schlechter werden kann als letztes Jahr, wenn man bisher mit 5 Milliarden eigentlich gut auf Kurs liegt für die 9 Monate. Dann hatten Sie noch gefragt nach dem M&A-Budget. Wenn Sie auf die Seite 40 schauen, dann sehen Sie in der linken Spalte in dem Säulendiagramm, das war die alte Regelung, die wir die letzten 3 Jahre auch so kommuniziert hatten. Also die 20% für M&A hatten wir schon immer in unserer Aufgliederung drin. Haben wir die 20% in den letzten Jahren verbraucht? Letztes Jahr so ungefähr, davor das Jahr, also bei Ihnen ist, Entschuldigung, das ist nicht Seite 40, sondern Seite 22, ich hatte auf die andere Version geschaut. Dieses Jahr haben wir bisher mit Unipol, steht im 9-Monats-Bericht drin, genau 375 Millionen Euro ausgegeben. Und sonst gab es noch ein paar winzige Akquisitionen. Also dieses Jahr haben wir sicher das Budget bei Weitem noch nicht ausgeschöpft. Aber das Jahr ist ja auch noch nicht zu Ende.
Danke.
Da wir im Moment keine weiteren Fragen mehr haben, möchte ich das Wort zurückgeben an Herrn Groß für abschließende Bemerkung.
Dann, es gibt nichts weiter groß zu sagen. Ich bedanke mich für Ihre Teilnahme und wünsche Ihnen ein schönes Wochenende.
Ja, vielen Dank auch von meiner Seite und Ihnen ein schönes Wochenende.